Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der eigentlich aus Deutschland kommt, seit vielen Jahren aber in den USA lebt, der sich als Politikwissenschaftler sehr intensiv mit allen Spielarten des Populismus beschäftigt hat und weiter beschäftigt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jascha Munk.
Schönen Dank, guten Morgen.
Herr Munk, der Ehrlichkeit halber, wir zeichnen Dienstagnachmittag auf und senden Freitagvormittag. Wir haben jetzt viele Stunden von Donald Trump nichts gehört. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Ich finde, wenn man viele Stunden von Donald Trump nicht hört, ist es fast immer ein gutes Zeichen. Wenn man von ihm auf Twitter hört, ist es ja eher ein schlechtes Zeichen. Ich glaube, es wäre sogar für ihn gut, sich ein bisschen weniger zu Wort zu melden. Denn über Frau Merkel hat man zum Beispiel einmal gesagt, das war ein sehr schöner Spruch, sie sei minimalinvasiv. Also selbst wenn Leute nichts gegen sie haben, sie gingen den Menschen nicht richtig auf die Nerven. Das hat sich vielleicht mittlerweile auch geändert. Ja. Aber Herr Trump ist ja eher maximalinvasiv. Also der ist ununterbrochen auf alle Kanäle, auf allen Kanälen. Und selbst Menschen, die ihn eigentlich ganz gern mögen würden, sind ihn, glaube ich, dann irgendwann mal satt.
Sie leben seit 10 Jahren, seit gut 10 Jahren in den USA. Hat sich seitdem Ihr Blick auf Deutschland sehr verändert?
Ich glaube, ein bisschen. Also ich meine, es ist natürlich, wenn man in einem Land aufwächst und sich Sachen dort sehr bewusst ist, es scheint alles normal. Und dann ist man mal eine lange Zeit in einem anderen Land und schaut auf bestimmte Dinge wieder und sagt, das ist ja seltsam. Also ein ganz blödes Beispiel gebe ich Ihnen. Die Deutschen sind ja aus gutem Grund stolz darauf, wie umweltbewusst sie sind. Und trotzdem kriegt man in jeder Kantine, in jedem Restaurant, in jedem Café der Welt Leitungswasser.
Ja.
Das natürlich viel umweltverträglicher ist. Während in Deutschland selbst in einer Kantine man sich jedes Mal ein Fläschchen Wasser kaufen muss, das dann wieder recycelt werden muss und so weiter. Finde ich zum Beispiel seltsam.
Okay. Was die Politik angeht, Ihr eigentliches Arbeits- und Themengebiet, ist Ihnen da in den letzten Jahren was besonders aufgestoßen?
Wie begrenzt die Debatten eigentlich sind, und damit meine ich jetzt nicht, dass man endlich mal die Meinung über die Flüchtlingskrise sagen dürfte, also da gibt es genügend, die das mittlerweile in der Politik machen. Es gibt nicht genügend Zukunftsvisionen von den Parteien, es gibt nicht genügend Vorstellungen davon, wie man die Welt eigentlich verändern könnte, und das sind wir wieder bei Frau Merkel angekommen. Das ist auch bei der CDU, auch bei der SPD momentan so, dass ich nicht das Gefühl habe, sie würden jetzt die Große Koalition nutzen, um das Land zu verändern. Nicht aus ideologisch-extremistischer Weise, aber mit neuen Ideen und Vorschlägen, wie das Land besser dastehen könnte.
Weil sie angesichts der gewaltigen Probleme, die es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Gegenden der Welt gibt, eben mit verständlicherweise mit einfachen Lösungen vorsichtig sind, oder weil die Probleme so global, so kompliziert geworden sind, dass man da jetzt auch nicht einfach einen Vorschlag nach dem anderen raushauen kann?
Also ein bisschen was von beidem, aber ich denke, es ist auch ein Mangel an Courage dabei, ein Mangel an Weitsicht. Deutsche Politiker sind sehr lange dafür belohnt worden, nur schön in der Reihe zu stehen und keine Experimente zu wagen, wie Herr Adenauer das einmal ausgedrückt hat. Und mittlerweile sind wir in einer Zeit, in der es langfristige Faktoren gibt, die die Demokraten graben, und wir auf viel fantasievollere Weise gegen diese Faktoren zu Potte kommen müssten. Und stattdessen machen Politiker immer so weiter, wie sie es schon immer getan haben.
Über all das, was aus Ihrer Sicht auch Demokratie gefährdet, werden wir im Laufe der Sendung sprechen. Lassen Sie uns gleich noch ein bisschen auf Ihre persönliche Vita gehen. Mhm. Politik, Wissenschaftler, Parteienforscher, Populismusforscher, ein Mann, der in Deutschland eigentlich groß geworden ist. Verschiedene Stationen, Maulbronn, Laupheim, Karlsruhe, München. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Freiburg ist ja auch noch im Sendegebiet.
Okay. Was ist denn mit Maulbronn? Was haben Sie denn da gemacht?
Also meine Mutter ist Musikerin, die ist Dirigentin. Und wie das in Deutschland so ist, wenn der Intendant wechselt, dann wechselt das künstlerische Team natürlich auch. Okay. Und deshalb bin ich in meiner Kindheit alle 2-3 Jahre umgezogen. Und einige Jahre war meine Mutter Kapellmeisterin hier an der Oper in Stuttgart. Aha. Und da haben wir in Maulbronn gelebt, weil eine alte Studienfreundin von ihr auch dort ansässig war.
Karlsruhe haben Sie Abitur gemacht?
Karlsruhe habe ich Abitur gemacht.
Aha. Wo studiert dann?
In Cambridge in England.
War das von Anfang an der Plan?
Nein, also ich wollte eigentlich mal was Neues sehen, wollte gerne auch aus Deutschland weg. Und die USA schienen damals noch sehr weit entfernt, Studiengebühren und all das. Konnte ich mir nicht ganz richtig vorstellen, wie es funktionieren würde. In England gab es damals noch keine Studiengebühren oder sehr niedrige. Und dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal. Und bin da hingekommen, habe zuerst mal wenig verstanden, aber bin irgendwie angenommen worden Und es hat mich natürlich auch geprägt, war eine spannende Zeit.
Was konkret hat Sie denn in Cambridge geprägt?
Also eine Sache, die mich geprägt hat, ist ein ganz anderer Umgang mit Studenten und auch mit Wissen. Ich habe das Gefühl, hier in der Schule ging es eigentlich weniger darum, die Zusammenhänge zwischen Dingen zu verstehen oder zum Beispiel zu lernen, wie man ein Argument ausführt, und vielmehr darum, wie lerne ich jetzt bestimmte Fakten. Also wenn es zum Beispiel um Demokratie ging, ging es nicht darum, was ist eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung, warum ist die wichtig, warum ist das besser als in China oder Russland leben, sondern ging es irgendwie, in welchem Land ist jetzt das Grundgesetz verabschiedet worden. Und im Studium in England, von der ersten Woche aus, wurde mir gesagt, hier lesen Sie diese 10 Texte und schreiben Sie ein Essay dazu. Und dann habe ich ein Essay geschrieben, der schön sagte, also dieser Text sagt dieses und dieser Text sagt jenes. Und mein Professor, der sich seit 40 Jahren mit dem Thema auseinandersetzt, sagte, naja gut, aber was ist Ihre Meinung? Und ich weiß nicht, einer der Texte ist Ihre, also das wird schon irgendwie stimmen. Ich meinte, nein. Vielleicht haben Sie eine andere Meinung. Was wollen Sie hier eigentlich zu dem Thema sagen? Gut. Und dieser Respekt gegenüber den Studenten und dieses Anmuten zum selbst eine Meinung bilden, fand ich sehr prägend.
Wie haben Sie es dann geschafft, Professor in Harvard zu werden, also in den USA?
Ich bin zuerst mal mit einem DAD-Stipendium ein Jahr nach New York gegangen, habe mich von dort aus auf Doktorstipendien beworben, bin dann in Harvard angenommen worden, habe dort meinen Doktor gemacht und bin dann gebeten worden, dort weiter zu unterrichten.
Thema der Doktorarbeit war?
Die Eigenverantwortung in der Politik. Also wir haben vor 20, 25 Jahren noch viel weniger über dieses Wort gesprochen. Ich denke, wir ändern unseren Sozialstaat auch auf eine solche Weise, dass wir jetzt immer denken, also wenn du in Not bist, weil du einen Fehler gemacht hast, dann schulden wir dir nicht wirklich was. Wenn du in Not bist, weil du, obwohl du alles richtig gemacht hast, ja, dann sollen wir dir helfen. Und ich finde diese Unterscheidung, obwohl natürlich Menschen zur Eigenleistung angereizt werden sollten, ich finde diese Unterscheidung manchmal ein bisschen zu obsessiv und seltsam.
Okay, und Ihre Schwerpunktthemen jetzt in Harvard als Professor?
Ich habe angefangen, schon während meiner Doktorarbeit, mir sehr große Sorgen zu machen über das Aufkommen des Populismus, über die Krise der Demokratie, die man in vielen Ländern der Welt sieht, von Kenia bis nach Thailand, aber vor allem in Polen, in Ungarn, in der Türkei, in Russland, in den Vereinigten Staaten, auch in Westeuropa. Und darüber arbeite ich seitdem.
Der Zerfall der Demokratie, das ist der Titel des Buchs, das Jascha Munk geschrieben hat. Ich glaube sogar erst auf Englisch.
Richtig. Korrekt.
Haben Sie dann Ihr eigenes englisches Buch ins Deutsche übersetzt?
Genau, also es wurde übersetzt und war ich mit der Übersetzung nicht hundertprozentig zufrieden. Dann habe ich alles nochmal umgeschrieben. Also es ist jetzt mehr oder weniger original meine Sprache.
Waren Sie mit dem Titel Der Zerfall der Demokratie von Anfang an zufrieden oder war es Ihnen vielleicht ein Tick zu dramatisch?
Nein, ich denke, die Demokratie zerfällt jetzt tatsächlich. Das ist meine große Furcht. Das ist ein Gefahrenbestand und keine Voraussage. Das bedeutet, ich denke, wir können den Zerfall der Demokratie auch aufhalten. Aber okay, was wir seit vielen Jahren sehen, ist tatsächlich, dass die Grundelemente unseres politischen Systems, also einerseits das freiheitliche Element, dass Menschen selbstbestimmt leben können, dass der Einzelne Rechte gegenüber dem Staat hat, auch Minderheitenrechten gegenüber dem Staat bewahren. Und andererseits das demokratische Element, dass wir uns also kollektiv selbst regieren, dass die Politik auch wirklich auf die Meinungen der Menschen reagiert. Diese beiden Grundelemente unseres politischen Systems knallen, glaube ich, immer mehr auseinander. Das macht mir große Sorgen.
Am einfachsten kann man es ja oft an Personen festmachen. Und da bieten sich ja nun ein paar Herrschaften geradezu an. Fangen wir mit Ihrem Präsidenten an in den Vereinigten Staaten. Donald Trump hätte vor gut einem Jahr keiner für möglich gehalten, was da alles passiert und in welcher Abfolge da welche Tweets und welche Äußerungen auch immer über die Welt gejagt werden.
Naja, also zunächst einmal finde ich es gerade erstaunlich, weil ich reise momentan durch die Republik und alle sagen mir, naja, also dass die AfD jetzt nochmal mehr als 13% kriegen könnte oder dass sie sogar irgendwann mal in die Regierung stellen sollte, das ist ja vollkommen unvorstellbar. Und das erinnert mich sehr an das, was die Briten 2016 vor dem Brexit gesagt haben und das, was die Amerikaner 2016 vor der Wahl Donald Trumps gesagt haben. Aber es ist richtig, Donald Trump ist ein typischer Populist. Was ist ein typischer Populist? Da gibt es nur Menschen, die sich sehr voneinander unterscheiden in ihren politischen Meinungen. Aber das, was sie gemeinsam haben, ist die Behauptung, dass nur sie wirklich für das Volk sprechen und nur sie wirklich legitim sind. Und alle, die mit ihnen nicht übereinstimmen, das sind Volksverräter, das sind Feinde des Volkes Und deshalb müssen dann die unabhängigen Medien unter Druck gebracht werden, müssen unabhängige Gerichte abgeschafft werden, müssen unabhängige Institutionen wie das Justizministerium unter politische Kontrolle gebracht werden. Das ist das, was mir an Trump und an Populisten in Westeuropa am meisten Angst macht.
Was Sie gerade sagen, das gilt ja eins zu eins, zumindest jetzt nicht direkt auf Westeuropa bezogen, aber doch auf Putin als russischen Präsidenten und vor allem auch auf Herrn Erdogan in der Türkei.
Absolut. Und Herrn Orban in Ungarn und Herrn Kaczynski in Polen. Man sieht dort, wie sehr demokratisch gewählte Staatsoberhäupter und Regierungschefs so sehr den Rechtsstaat ausschalten, dass es für die Bevölkerung irgendwann nicht mehr möglich ist, sie demokratisch auch wieder abzuwählen.
Sind diese Demokratien bereits beschädigt, in einem erheblichen Umfang beschädigt, oder ist man gar auf dem Weg in eine andere Regierungsform?
Da würde ich jetzt von Land zu Land unterscheiden. Russland und die Türkei sind für mich Diktaturen. Da wird zwar alle 4 Jahre gewählt, aber die Opposition hat so wenige Rechte, da wirklich mitzuwirken, und die Stimmen werden auch auf so unfaire Weise gezählt, dass das keine Demokratien mehr sind.
Was ist mit Ungarn und Polen?
Ungarn, da ist ein Populist ja schon ein bisschen länger an der Macht. Da sehen wir jetzt Wahlen in einigen Monaten, in denen die Oppositionsparteien so große Strafen aufgebrummt gekriegt haben, dass sie eigentlich nicht mehr Wahlkampf machen können. Das ist für mich höchstens eine sehr beschädigte Demokratie. Und Polen ist noch nicht ganz dort angekommen, aber jetzt schnell auf dem Weg in dieselbe Richtung.
Wenn wir uns die deutsche Politik des Jahres 2018 angucken, was fällt Ihnen da als allererstes ein und auf?
Was mir zuerst auffällt, ist eine Ideenlosigkeit und eine Orientierungslosigkeit der etablierten Parteien. Wir haben ja jetzt eine riesige Diskussion gehabt über große Koalitionen und so weiter, und die ist ja weiter am Laufen. Ich finde diese Debatte viel zu eingeengt. Mhm. Also wenn ich mir anschaue, den September letzten Jahres mit einem riesigen Schock, dass die Alternative für Deutschland zur drittstärksten Partei Deutschlands aufgestiegen ist. In Teilen Deutschlands die zweitstärkste, sogar die stärkste Partei ist, wie in Sachsen. Und die Politiker gesagt haben, jetzt müssen wir wirklich was ändern. Und dann sind sie sofort zur Tagesordnung übergegangen.
Ja.
Und haben vor allem eine strukturelle Veränderung unseres politischen Systems überhaupt nicht kapiert. Und zwar, dass es mittlerweile nicht mehr möglich ist, ideologisch kohärente Koalitionen zu haben. So wie früher, dass wir mal Schwarz-Gelb hatten und dann ging das irgendwann nicht mehr und dann bekamen wir Rot-Grün. Das gibt es nicht mehr.
Kann aber auch eine Chance sein, diese alten Lager aufzubrechen. Also Jamaika wäre ja so eine Koalition gewesen, quer durch die verschiedenen Lager.
Also die Große Koalition ist es ja im Prinzip auch. Ich denke, im Endeffekt unterscheiden sich diese verschiedenen Varianten, über die wir jetzt diskutieren, nicht besonders voneinander. Denn ob wir eine Große Koalition haben, ob wir Jamaika haben, ob wir eine Minderheitsregierung haben, zwei Sachen, die Populisten immer behauptet haben, werden dann irgendwann wahr. Und zwar erstens, dass es kaum Unterschiede zwischen den etablierten Parteien gibt. Und zum Zweiten, dass die Menschen sich dann sagen, eigentlich kann ich die Regierung nur abwählen, indem ich zu den Extremisten gehe.
Was fällt Ihnen eigentlich zur Selbstdemontage der SPD ein?
Wie sehr die politische Klasse gerade den Ernst der Lage nicht verstanden hat. Dass
das
da ein Herr Gabriel und eine Frau Nahles und ein Herr Schulz sich um Posten streiten, die gerade aufgrund dieses Streites vielleicht niemals zustande kommen werden, weil die SPD-Mitglieder sich dann irgendwann sagen, ihr wollt, dass wir für etwas stimmen, worauf wir sowieso eigentlich keinen Bock haben. Aber na gut, aus Pflicht machen wir es vielleicht. Und jetzt schert ihr euch nur um eure eigenen Posten. Na dann machen wir es nicht. Also ich bin sehr gespannt auf den 4. März, wenn wir das SPD-Mitgliedsvotum kriegen werden. Ich denke, da ist wirklich alles offen.
Angenommen, die SPD-Mitglieder stimmen mehrheitlich für die Große Koalition. Wird das der Politik in Deutschland einen Schub geben, einen Schub nach vorne? Oder wird das sozusagen die Qual verlängern?
Es kommt darauf an, was diese Koalition dann macht. Und da ist es mir im Endeffekt weniger wichtig, in welche Konstellation die etablierten Parteien jetzt koalieren, als was sie mit ihrer Regierung machen. Was wir brauchen, ist eine Politik, die nicht extremistisch ist, nicht weit nach rechts läuft oder weit nach links läuft, aber den Leuten zeigt, dass man auch etwas bewegen kann. Dass man zum Beispiel dafür sorgen kann, dass reiche Menschen auch wieder richtig Steuern zahlen und nicht in Steueroasen verschwinden. Dass Unternehmen hier richtig Steuer zahlen müssen, auch wenn sie ihren Hauptsitz in Dublin oder in Luxemburg haben. Dass wir Menschen billigeren Wohnraum zur Verfügung stellen können. Dass wir Leuten wieder Hoffnung darauf geben können, eine bessere Zukunft zu haben materiell. Dafür gibt es Politik, aber da müssen sich alle Parteien inhaltlich erneuern. Und die Hoffnung, dass wir eine so dezidierte Regierung kriegen, die mit ihrer noch bestehenden Mehrheit auch etwas tun, die habe ich momentan nicht besonders stark.
Es gibt möglicherweise zu Recht den Vorwurf, dass sowohl Politiker als auch Journalisten Medien Ängste, die in der Bevölkerung da sind, chronisch unterschätzt haben. Womit fangen wir an? Mit der Angst, die bei vielen Menschen offenkundig da ist, auch vor einem wirtschaftlichen Abstieg?
Dass von 1950 bis 1975 zum Beispiel die Menschen in Deutschland einen unglaublichen Zuwachs an Lebensqualität erfahren haben. Die vielleicht geboren worden sind, natürlich ohne Auto, wahrscheinlich ohne Zentralheizung, wahrscheinlich in einer ganz kleinen Wohnung. Und dann plötzlich 25 Jahre später hatten sie ein oder zwei Autos vor der Haustür stehen, eine schöne große Wohnung, eine Stereoanlage, einen Kühlschrank und eine Tiefkultur. Und haben sich natürlich gesagt, naja, liebe ich die Politiker, vertraue ich denen vollkommen? Nö, aber irgendwie scheinen sie ihr Ding ja zu machen, also lassen wir sie mal.
Die Sicherheit gibt es nicht mehr, die gibt es im Übrigen auch nicht mehr im Hinblick auf die eigenen Kinder. Ja?
Genau.
Die prekären Beschäftigungsverhältnisse nehmen zu, die befristeten Beschäftigungsverhältnisse nehmen zu. Und was irgendwie in uns drin ist, dass es den Kindern immer noch ein Stückchen besser gehen soll als einem selbst, gilt nicht mehr.
Das sieht man ja gerade im Südwesten, wo zuerst einmal viele Menschen eine gute Arbeit haben, aber junge Menschen, die eine gute Arbeit haben, nicht unbedingt wissen, ob sie sich jemals eine ordentliche Wohnung oder ein ordentliches Haus werden leisten können, weil die Grundpreise so hoch sind in den Metropolen. Und das bedeutet also ein Grundvertrauen in die Politik. Und da sieht man zum Beispiel daran, dass zwar nicht unbedingt die Ärmsten für die AfD wählen oder für Trump. Das geht durch die verschiedenen Gehaltsklassen hindurch. Aber eben gerade oft Menschen in Landesteilen, wo es weniger wirtschaftliche Investitionen gibt, weniger Hochqualifizierte, wo der Anteil der Stellen, die vielleicht Automatisierung zum Opfer fallen könnte, größer ist. Das bedeutet all die Teile, die wirklich vor der Zukunft berechtigt Angst haben können.
Was hat man noch zu wenig beachtet? Eine tief sitzende Angst auch vor Globalisierung, vor Digitalisierung?
Also ich habe mich zum Beispiel unterhalten mit einem Politiker, der gesagt hat, also vor 25 Jahren, wenn ich in meinem Wahlkreis jemanden gefragt habe, wer bist du? Hätte er gesagt, ich bin Vorarbeiter oder ich bin in der Gewerkschaft. Wenn man heute Menschen fragt, wer bist du? Dann sagen sie zum Beispiel, ja, ich bin weiß und ich mag die Schwarzen da drüben nicht. Das bedeutet, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren oder wenn Menschen aus ihrer Arbeit nicht mehr dieselbe Bedeutung beziehen, nicht mehr dasselbe solidarische Gefühl, dann wird es natürlich einfacher für sie zu sagen, was definiert sie wirklich? Ihre Ethnizität, ihre Religion, ihre Volksgruppe, die Unterscheidung zwischen ihnen und Einwanderern.
Dazu kommt möglicherweise, dass durch das Internet und die sozialen Medien der Hass, die Wut, die Menschen verspüren, oft ja auch mittelalte, alleinstehende, weiße Männer in unserer Gesellschaft, dass die diesen Hass heutzutage sehr viel einfacher artikulieren können und der auch sehr viel intensiver wahrgenommen wird als früher?
Ja, natürlich. Also noch vor 25 Jahren war es Menschen wie Ihnen oder mir, das heißt Menschen, die entweder Zugang zu Rundfunkanstalten, zu Fernsehanstalten, zu Zeitungen hatten, vorbehalten, alleine die Meinung der Menschen mitzuformen. Und mittlerweile hat sich zwei Sachen verändert. Zuerst mal das Internet. Das heißt, jeder kann gehen auf thomasmustermann.de und seine eigene Website einrichten. Und die kann umsonst aus der ganzen Welt abgerufen werden. Und zweitens die sozialen Medien. Wenn ich ein besonders hübsches Video von einem Hund mache und auf Facebook einstelle und 10% meiner 50 Follower leiten das dann an ihre Follower weiter, dann kann das innerhalb von einer Stunde von Millionen Menschen gesehen werden. Das ist natürlich eine vorkommende Veränderung, die ist nicht immer schlecht, wie man zum Beispiel an MeToo sieht, wie man vielleicht auch an bestimmten Themen sieht, die lange aus der Politik ausgeklammert worden sind in Deutschland, die jetzt auf richtige Weise auf der Tagesordnung stehen. Aber es kann auch schlecht sein, weil es natürlich einfacher macht, Hass zu verbreiten, Falschmeldungen zu verbreiten und so weiter.
Wenn wir über Angst reden, welche Rolle spielt in Deutschland und für Deutschland die Angst vor Fremden und auch die Angst vor Überfremdung?
Eine große Rolle. Also zuerst mal ist es ja hilfreich, sich zu erinnern, dass fast jede Demokratie der Welt und sicherlich die deutsche basiert auf einer monoethnischen, monokulturellen Vorstellung dessen, was ein echter Deutscher ist. Das heißt, wenn man 1960 die Leute gefragt hätte, wie sieht ein Deutscher aus, hätten sie vielleicht nicht gesagt, blond und blauäugig, aber sie hätten gesagt, jedenfalls nicht schwarz und nicht braun und er ist jedenfalls kein Muslim und auch kein Hinduist. Das hat sich gewandelt, ich glaube auch zum Glück verwandelt, denn wir haben viele Menschen, die in unserem Land leben, die sich hier gut einbringen, die aus anderen Teilen der Welt stammen. Und es gibt viele Menschen, die sich darüber freuen, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die dagegen Widerstände haben, die dagegen rebellieren. Und mittlerweile gibt es auch im Bundestag Kinder von Gastarbeitern, gibt es zum Beispiel als Sprecherin des Landtags in Baden-Württemberg einen Muhterem Aras, geht man vielleicht auch zur Arbeit und sagt, ja Moment, jetzt ist der eigene Boss plötzlich jemand, der Migrationshintergrund hat und diesen einfachen Statusvorteil hat man nicht mehr. Das ist für Menschen natürlich ein Verlust. Und man hat dann Angst davor, wie wird sich das Land denn in Zukunft verändern?
Möglicherweise ist es ja auch so, dass die Leute, die dann diese ganzen Ängste haben, artikulieren, sie bei irgendwelchen Fremden abladen, damit natürlich letztlich auch das eigene Versagen übertünchen.
Das ist zum Teil so, aber wir müssen eine Gesellschaft hinkriegen, in der wir einerseits natürlich für die Rechte von Menschen, die hier leben, einstehen und ganz klar machen, dass wir nicht unterscheiden können zwischen einem Weißen und einem Schwarzen und jemandem, der die eine oder die andere Religion hat, sondern es müssen alle auf gleiche Weise das Recht haben, sich einzubringen, solange sie sich natürlich auch an unsere gesellschaftlichen Regeln halten. Das ist selbstverständlich.
Da haben wir möglicherweise auch viel zu wenig drauf geachtet in der Vergangenheit.
Absolut.
Und das viel zu passiv formuliert.
Das finde ich absolut richtig. Ich habe mich über zwei Sachen wahnsinnig aufgeregt in den letzten Jahren. Einmal, als ein deutsches Gericht gesagt hat, dass ein deutscher Beamter, der ein Flüchtlingsheim angezündet hat, ein näheres, dafür keinen einzigen Tag ins Gefängnis musste und sich danach wieder in den öffentlichen Dienst bewegen durfte. Und ein anderes Mal, als zwei palästinensische 19-Jährige eine Synagoge angezündet haben und danach nicht einen einzigen Tag ins Gefängnis mussten. Das geht nicht. Um eine multiethnische Gesellschaft zu gewährleisten, müssen wir Menschen, die die Grundprinzipien dieser Gesellschaft mit Füßen treten, dann auch ordentlich bestrafen.
Wird das in Zukunft nochmal in den Griff zu bekommen sein?
Ich hoffe, das ist eine offene Frage. Wir machen hier ein historisch einzigartiges Experiment. Aber im Endeffekt ist für mich klar, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, die freiheitlich ist, also in der wir uns selbst bestimmen können, in der wir die eigenen Entscheidungen treffen können und nicht die Mehrheit nur den Menschen vorschreiben, was du zu sagen hast, mit wem du zu leben hast, welchem Gott du frönen sollst, dann müssen wir auch die multiethnische Gesellschaft hinkriegen. Denn faktisch ist unsere Gesellschaft ja schon lange multiethnisch.
Aber ein paar Spielregeln, um das nochmal zu sagen, müssen gelten. Es gilt das Grundgesetz, es gilt nicht die Scharia. In Deutschland ist man mit einer Frau verheiratet und nicht mit zwei, drei oder vier.
Absolut, die Grundregeln sind ja nicht so, dass wir das jetzt irgendwie als Kompromiss machen, sondern es ist ja das Grundprinzip unseres politischen Systems zu sagen, Rechte haben Menschen und nicht Kulturen. Und zwar Menschen gegenüber dem Staat und auch ihren Nachbarn und zum Teil auch gegenüber ihrer eigenen Familie.
Was macht die AfD attraktiv? Ich gebe die Frage gleich weiter an unseren heutigen SWR1-Leutegast, den Politikwissenschaftler Jascha Munk.
Zum Teil das Versagen der etablierten Politik, aber auch, dass es eben schwierig ist, unsere Probleme zu lösen. Dass wir hier auf relativ hohem Niveau Probleme haben. Uns geht es natürlich wirtschaftlich viel besser als vielen anderen Ländern. Auch unser politisches System erlaubt uns viel größere Freiheiten als anderen Ländern. Und das, was jetzt nicht funktioniert, wirklich zu lösen, ich glaube, da gibt es Lösungsansätze, die auch die etablierte Politik viel dezidierter verfolgen sollte. Aber es ist nicht ganz einfach. Und was jetzt Populisten sagen, und da steht die AfD nicht alleine, sondern ähneln sich genau Herrn Trump, genau Herrn Orban und so weiter und so fort. Der einzige Grund, warum ihr Probleme habt, ist, dass die Politiker alle korrupt sind, dass sie alle sich viel mehr um Minderheiten und Flüchtlinge und Ausländer und so weiter kümmern als um Menschen wie euch. Und wir lösen das alles. Wählt uns und alles wird besser.
Und mit diesem hochschlichten Argumentationsmuster kommt man durch?
Herr Trump hat es immer wieder gesagt, ach, das wusste ich jetzt nicht, dass alles so kompliziert ist. Aber sie geben nicht zu, dass sie einen Fehler gemacht haben, sondern sagen, wisst ihr, warum ich nicht für euch alles geliefert habe, was ich euch versprochen habe? Weil die Opposition uns sabotiert, weil die Gerichte Volksverräter sind, weil die unabhängigen Institutionen Feinde des Volkes sind.
Das ist die Kombination aus Demokratiefeindlichkeit und Demokratieverachtung.
Es ist Populismus. Es ist die Behauptung, dass nur ich alleine wirklich das Volk repräsentiere und jeder, der mir nicht zustimmt, per se illegitim ist. Wissen Sie, ich habe mit der AfD viele Meinungsunterschiede. Das ist okay. Diese Meinungsunterschiede habe ich mit Teilen der CSU oder CDU von mir aus auch. Aber ein Unterschied ist zwischen diesen beiden Parteien, dass demokratische Parteien sagen, bei allen Meinungsunterschieden respektiere ich, dass auch ihr einen Teil des Volks vertretet und dass, wenn ihr an der Regierung seid, das legitim ist und wenn ich an der Regierung bin, ich eure Oppositionsrechte nicht einschränke. Die AfD sagt, bestimmte Politiker, die müssen entsorgt werden.
Das heißt aber in der Konsequenz, die AfD ist keine demokratische Partei.
Die AfD ist eine Partei, die demokratische Strömungen bindelt, aber gleichzeitig in ihrem Grundverständnis von Politik und in ihrer fundamentalen Opposition zu Teilen unserer Demokratie Gefahr laufen würde, die Demokratie abzuschaffen.
Wenn ich nochmal den politischen Gegner für einen Volksverräter halte, dann bin ich keine demokratische Partei.
Richtig. Das ist für mich ganz klar, dass wir Demokratie nur gewährleisten können, wenn wir die allerfundamentalste Spielregel der Demokratie bejahen. Und zwar, dass es ein demokratischer Wettbewerb ist, in dem der Sieg an den Wahlurnen es für die andere Partei legitim macht, eine Weile zu regieren, selbst wenn ich mit ihr inhaltlich nicht übereinstimme.
Wie gehen Sie oder wie sollten wir als Gesellschaft eigentlich mit bestimmten Tabubrüchen der AfD umgehen? Wieder über jedes Hölzchen springen oder einfach es nicht zur Kenntnis nehmen?
Selbst wenn die AfD mal etwas sagt, was vielleicht sogar ihre eigenen Anhänger nicht gut finden, aber jeder regt sich dann darüber stundenlang auf, dann beweist die AfD natürlich, was sie am meisten unter Beweis stellen will, nämlich, wir sind nicht so wie alle anderen.
13% knapp der Leute in Deutschland haben im September 2017 AfD gewählt. Das ist für viele die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, 87% haben die AfD nicht gewählt. Sehen Sie es auch so?
Es kann auch sein, dass die AfD jetzt irgendwann wieder weniger Unterstützung kriegt. In den aktuellen Umfragen sieht man natürlich, dass sie eher die Tendenz steigend zu verbuchen hat. Aber es kommt darauf an, wie wir uns jetzt auch verhalten. Ich denke, wenn wir verstehen, dass Populisten durchaus auch eine Gefahr für die Demokratie sind, wie wir es in unseren Nachbarländern, in Polen und Ungarn sehen, wie wir es in den USA sehen, dann kann sich jeder von uns jetzt dafür engagieren, dafür einsetzen, unser politisches System zu erneuern.
Wie denn?
Indem man zum Beispiel sich auch parteipolitisch engagiert und den Parteien auch von innen heraus ein bisschen einen Tritt in den Arsch gibt. Ich würde aber darüber hinaus auch sagen, dass wir uns viel mehr gesellschaftlich engagieren müssen, viel mehr gesellschaftlich auch für die Demokratie kämpfen müssen. Ich denke immer an das schöne Bild von dem Fisch, der im Wasser schwimmt und eigentlich gar nicht weiß, was er an diesem Wasser hat. Denn er hat es ja immer um sich gehabt. Jetzt, wenn wir sehen, was in der Welt los ist, wie sehr unser politisches System in anderen Ländern unter Druck gerät, sollten wir wie die Fische um das Wasser kämpfen.
Es gibt sicher in den USA, kennen Sie natürlich viel besser als ich, als auch in der Türkei, im Ergebnis dieser Politik, über die wir gesprochen haben, sowas wie zutiefst gespaltene Gesellschaften. Befürchten Sie das auch für Deutschland?
Die Anfänge davon sehen wir ja schon, dass es sehr schwer ist, zwischen Anhängern der AfD und Menschen, die die AfD nicht mögen, auf eine respektvolle Weise zu sprechen, dass sie zum Teil auch eine vollkommen andere Wahrnehmung der Realität haben. Das hat mittlerweile bisher nicht den medialen Arm, wie es zum Beispiel in den USA durch Fox News gibt. Aber das halte ich durchaus für vorstellbar.
Auf der anderen Seite ist nicht alles wirklich doch nur halb so schlimm, weil trotz Trump, trotz Brexit, die Welt dreht sich weiter und ist noch längst nicht aus den Fugen.
Anderthalb Jahre, nachdem Herr Erdogan in der Türkei die Regierung übernommen hat, konnte man in jeder deutschen Tageszeitung sprechen, dass er gut sei für die Demokratie in der Türkei, weil er jetzt im Prinzip eine muslimische Form der Christdemokratie in das Land einführe. Das konnte man auch in vielen amerikanischen Zeitungen lesen.
Lange her.
Das hat sich als sehr falsch herausgestellt. Also wir müssen von der Vorstellung abkommen, dass die Demokratie nur dann in Gefahr ist, wenn Menschen mit Hitlergruß und Feuerfackeln durch die Straßen laufen. Ich sehe unsere Demokratie jetzt gefährdet, weil ich sehe, wie ähnliche politische Strömungen, die heute bei uns im Aufkommen sind, die Regierung in vielen Ländern gestellt haben und damit unser politisches System K.O. geschlagen haben.
Was macht Ihnen Hoffnung?
Mir macht Hoffnung, wie man auch in den USA momentan sieht, auch in Polen, dass es viele Menschen gibt, die zur Demokratie stehen und die dafür auch kämpfen wollen. Nur, was wir in vielen Ländern gesehen haben, ist, dass sie das viel zu spät gemacht haben. Gerade deshalb möchte ich, dass wir uns jetzt für unser System engagieren.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Hat mir eine Freude gemacht.
Eins gehört.